Hallo. So, nächste Folge, lass mal klubben. Nächster Gast. Es ist wieder ein Mann, ehrlich gesagt. Wir müssen mal ein bisschen diverser werden hier in der Staffel. Es tut mir leid. Wir geben uns Mühe. Es ist jemand da, der im Hauptberuf bei der Lotto Sportstiftung arbeitet, sich dort um Projekte kümmert, worauf wir nachher noch mal ein bisschen eingehen. Und was ich viel interessanter finde, er bezeichnet sich selber als humanistischen Misanthropen. Clemens Kurik ist da. Clemens, hi, grüß dich.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, schön, dass du der Einladung gefolgt bist. Hättest du auch Nein sagen können.
Ja, ich bin gerne zu Gast und erzähle von mir und von der Arbeit.
Dann ist ja perfekt, das ist ja genau das, was wir heute tun wollen.
Ja.
Clemens, du hast, also bei dir beim Instagram-Account steht ja wirklich, du bist humanistischer Misanthrop. Mhm. Mal kurzes Abholen, Misanthrop, jemand, der Menschen nicht so, ganz ehrlich gesagt, nicht so doll findet.
Ja.
Humanist auf der anderen Seite das komplette Gegenteil.
Richtig.
Ja, tagesformabhängig oder?
Nee, es hängt eigentlich, sagen wir mal so, ich bin nicht so der Mensch für Massen. Also ich bin gerne der jemand, gern für sich selbst ist, aber auch gerne Leute hilfsbereit ist, gemeinwohlorientiert, Leuten hilft, Leute unterstützt, aber trotzdem auch Zeit für sich braucht und sich dann auch gerne mal zurückzieht und auch sehr gut mit mir selbst zurechtkommen kann. Ich muss nicht die ganze Zeit Trubel um mich herum haben, manchmal wird es dann zu viel und daher dann immer ein bisschen Abstand halten.
Okay, also im Prinzip macht so die Mischung aus beiden Extremen so ein bisschen, macht so das Mittelmaß.
Richtig, ja.
Aber mit sich selber klarkommen ist ja auch echt total wichtig. Ne? Das können ja viele nicht. So. Also ich kann zum Beispiel nicht gut Ruhe aushalten.
Ja.
So findet meine Frau total nervig, weil wenn das, keine Ahnung, geht so zum Essen oder es ist mal Ruhe im Raum. Ich mache dann halt ein Radio an, weil das ist mir dann zu ruhig. So.
Das war früher bei mir auch so, aber ich glaube, das ist so eine Entwicklung. Mit dem Alter kommt das mehr. Da lernst du die Ruhe zu schätzen.
Ja, okay.
Also ich bin jetzt Mitte 40 und ich kann es auch sehr genießen, an einem Sonntag einfach nur den ganzen Tag auf dem Sofa zu sitzen, Zeitung zu lesen und für mich selbst zu sein.
Ja, das ist auch, da muss ich glaube ich noch ein bisschen warten. Meine Tochter ist gerade knapp über ein Jahr und kommt durchaus nach mir und brabbelt sehr viel, was total süß ist. Und dann ist aber entsprechend halt immer Tabula Rasa an der Bude. Da ist ja nicht so viel mit Ruhe. Aber gut, ich nehme deinen Rat gerne an, vielleicht oder dein Hoffnungstipp sozusagen. vielleicht kommt das ja in der Zukunft.
Wir können ja in 10 Jahren drüber nochmal reden.
Sehr gerne. So, also haben wir uns schon mal. Gut, der muss ja, wie viele Staffeln sind das bis dahin? Wir sind jetzt übrigens schon in der 6. Staffel.
Oh, Glückwunsch.
Dankeschön. Wobei aber es auch ein bisschen, die Spanne ist sehr groß.
Ja.
Also eine Staffel sind mal 15 Folgen und eine andere Staffel sind mal irgendwie nur 5 oder 6 Folgen.
Ja.
So. Aber wo wir gerade noch beim Thema Podcast sind, wir haben gerade schon noch einmal kurz gesprochen, auch im Rahmen deiner Arbeit bei der Lotto Sportstiftung, ihr macht da auch einen Podcast.
Ja, zwei sogar.
Zwei sogar?
Ja, also wir haben ja, Stiftung hat ja drei Felder, einmal das Förderfeld, in dem ich tätig bin, und dann gibt es ja noch zwei operative Felder. Das Spielfeld Gesellschaft, das sich dem Thema Zusammenhalt der Gesellschaft und Stärkung des bürgerlichen Engagements widmet, und das Feld Mobile, da wo es um soziale Arbeit, Sport und Bewegung geht. Und die Bereiche Förderfeld, also der Bereich, in dem ich tätig bin, und das Spielfeld Gesellschaft haben auch Podcasts, die monatlich rauskommen.
Und welche Leute ladet ihr da so
Also zu ein? In dem Podcast vom Förderfeld, der den schönen Namen trägt, Freunde von Nils.
Freunde von Nils?
Ja, Nils, Niedersächsische Lotto Sportstiftung.
Ah.
Laden wir Projektträger ein, die spannende Projekte haben, die wir gefördert haben. Oder wir laden Experten ein, die unseren Antragstellern und Projektträgern dabei helfen, ihren Antrag oder ihr Engagement im Verein zu stärken, um dann Wissensvermittlung zu geben. Und im Spielfeld Gesellschaft Podcast geht es halt um politische Themen. Da war jetzt zum Beispiel jemand vom Asphalt-Magazin zu Gast, mit dem über Obdachlosigkeit gesprochen worden ist. Dann haben wir heute einen Transaktivisten zu Gast, mit dem über Transsexualität gesprochen wird. Dann war ein Bundestagsabgeordneter da, da ging es um das Berufsfeld Politik und so. Also das ist ganz vielfältig, alles was die Gesellschaft so abbildet.
Genau, also schön breit und so. Ne? Ich finde das immer wichtig, dass man das auch nochmal kurz erzählt, ne? Weil man dann immer denkt, so, ja, das ist hier ein Sportpodcast und wir machen nur Sport. Nee, das tun wir eben nicht. So.
Richtig.
Also, ich meine, wer auch schon mal bei uns gesehen hat, wer alles so da ist, so, das ist halt schon nochmal, wir sind ja Teil der Gesellschaft, ja, ne? Und da muss man sich ja schon mal so ein bisschen links und rechts gucken, was es noch so,
ja,
noch so irgendwie gibt.
So wie bei uns, weil bei uns denken die Leute immer, wir sind eine Sportstiftung. Aber wir sind ja mehr als eine Sportstiftung. Wir sind, ja, eine Stiftung, die Sport und Integration fördert.
Und lass uns darauf mal kurz ein bisschen eingehen. Gibt es denn, du hast ja gerade gesagt, ne, dass auch Projektträger eingeladen, mhm, werden, die coole Projekte umgesetzt haben. Was sind denn so Projekte, und ist jetzt vollkommen egal, wie viele Jahre du zurückgehst, mhm, die dir irgendwie total positiv in Erinnerung geblieben sind?
Oh,
du musst jetzt natürlich wahrscheinlich sagen, so ist es jedes Projekt, das wir fördern. Ist
ja, es gab auch Projekte, wo man, die gut waren, aber wo die Projektträger eigenartig waren. Aber
wir verzichten jetzt an dieser Stelle auf
Namen. Richtig, Namen, wir haben keine genannt. Es gab eine ganze Reihe. Also es ist immer so sehr engagementabhängig. Zum Beispiel, was mir im Gedächtnis geblieben ist, war, dass mag es jetzt 6 Jahre her sein, gab es einen Anruf von einem ehemaligen Sportreporter, der im Fernsehen moderiert hat und jetzt in Südafrika lebt. Und der hat angerufen, weil der für die deutschsprachigen Schulen in Südafrika, Namibia und Tansania ein Fußballturnier in Barsinghausen organisiert hatte. Und das war der Nelson Mandela Cup. Und dafür brauchten die Unterstützung. Und das war ein Projekt, was ich sehr spannend fand, was mir jetzt so spontan reinkommt. Mhm. Dann, da wir ja Meisterschaften und Wettbewerbe zum Beispiel im Sport fördern, fallen mir dann natürlich immer auch so Projekte ein, wo man nicht wusste, dass es dafür Weltmeisterschaften oder deutsche Meisterschaften gibt, wie zum Beispiel die Weltmeisterschaften der Senioren im Orientierungslaufen.
Mhm. Ja. Das wüsste wahrscheinlich unser jetziger LSB-Präsident.
Richtig, der war auch damals in der Organisation dieser Weltmeisterschaft stark involviert.
Ah, okay.
Ja, oder die deutschen Meisterschaften im Discgolf in Wolfenbüttel vor etlichen Jahren, deutsche Meisterschaften im Minigolf, Weltmeisterschaften im Minigolf. Mhm. Die Teilnahme von TKH-Faustballerinnen an den Juniorenweltmeisterschaften in Brasilien.
Ja, ich erinnere mich.
Und dann gibt es natürlich ganz viele Projekte jetzt aus dem Bereich Integration. Da gibt es ein sehr gutes Projekt, das über Patenschaften, über Lotsen, Vorbilder hier in Hannover Geflüchteten hilft, einen Ausbildungsplatz zu finden. Erfolgreich dual heißt das. Also es sind sehr viele Projekte und es fällt mir jetzt ganz schwer. Ich könnte jetzt wir haben über 9.700 Projekte in den letzten 10 Jahren gefördert, 13 Jahren gefördert.
Da könnte man wahrscheinlich bei jedes Ding noch eine einzelne Folge machen.
Ja.
Aber dann so ein bisschen runtergebrochen, warum ist das, also auch für dich persönlich und jetzt nicht zwingend nur aus irgendwie Arbeitssicht, sondern warum ist das für dich auch so wichtig, Sport und Integration gemeinsam zu sehen oder warum kann auch das eine ein Tool fürs andere sein?
Ja, weil sich beides bedingt. Also Sport ist ein gutes Instrument zur Integration, weil es den Leuten hilft, wenn sie hierher kommen und irgendwie Anschluss suchen, ist so ein Sportverein immer der ideale Partner, um Leute kennenzulernen und sich aktiv gemeinsam etwas zu unternehmen. Und daher sind das beides Aspekte, die da irgendwie gut miteinander harmonieren. Also es muss natürlich abgestimmt sein. Es fällt manchen Sportarten leichter, Integrationsarbeit zu machen als anderen, was einfach auch daran liegt, weil es manche Sportarten komplizierter sind oder teurer.
Vorzeigen liegt ja manchmal auch einfach in der Natur der Sportart an sich. Man jetzt so einen Fußball kannst du irgendwie überall hinkloppen, deswegen wird es ja auch so das meistgespielte Spiel der Welt.
Richtig.
Oder auch Basketball.
Wobei das natürlich dann trotzdem immer noch, nur einen Ball irgendjemand zu geben, ist keine Integration.
Nein, natürlich nicht. Das will ich gar nicht meinen. Ja. Ich meine, es geht einfach, die Voraussetzung, um diesen sportlichen Aspekt in egal welchem Setting irgendwie zu schaffen, ist halt bei manchen Sportarten, wie jetzt zum Beispiel Fußball, deutlich einfacher als beim
Reiten
oder beim Kunstradfahren. Ja. Keine Ahnung.
Ja. So. Ja, oder Rudern.
Ja.
Also es ist dann halt, es muss ja kein spezieller Sportart sein, es reicht ja der einfache Sportverein. Wenn so ein Sportverein ist, der Mutter-Kind-Turnen anbietet, der Zumba anbietet, der ist ein richtig klassischer Breitensportverein, der alles anbietet, der bietet auch natürlich, der bildet ja die Gesellschaft ab. Und Integration ist nun mal Teil der Gesellschaft.
Wie sähe das denn für dich aus, dass Integration erfolgreich vonstatten gegangen ist?
Integration erfolgreich vonstatten gegangen ist. Also Integration ist zum einen erstmal keine Einbahnstraße. Es ist nicht, dass die, die hierher kommen, sich anpassen müssen, müssen so sein wie die Deutschen. Oder
das ist ja auch die Frage wieder, was ist Deutsch?
So richtig,
Klischee-Ding
wenn
so,
es ist, erfolgreich ist, wenn die Leute hier aufgenommen worden sind, wenn sie unsere Nachbarn sind, wenn sie unsere Arbeitskollegen sind, unsere Sportkameraden, Kameradinnen, wenn es Freunde, Partnerschaften sind, etc., wenn es keine Ausgrenzung gibt, sondern alle auf einer gleichen Ebene nach ihren Werten und ihren Fähigkeiten beurteilt werden. Ohne sie aufgrund von Aussehen, sexueller Orientierung, Verhalten, körperlichen Einschränkungen irgendwie zu benachteiligen.
Für mich ist in dem Kontext immer wahnsinnig wichtig, dass das Wort Respekt so, weil ich auch immer finde, man muss nicht immer, also ich muss ja nicht mit jedem Best Buddy sein, nee, so, und muss nicht jeden irgendwie toll finden und lieb und nett finden, aber ich muss jeden Menschen irgendwie respektieren.
Ja.
So, und wenn ich das geschafft habe, dann ist das, glaube ich, für mich, also wäre meine Definition, ja, denn erstmal dazu, aber ja, ist ja vom Kern her genau dasselbe eigentlich. Und ich finde das nochmal ganz wichtig, dass du das auch gesagt hast, dass das keine Einbahnstraße ist, weil das ist ja das, was mir persönlich in der Diskussion natürlich auch wieder, ne, wird dann ja auch viel bewusst immer so in die eine Richtung von, ne, wenn du von irgendwelchen Demos hast, so sagen, ja, die müssen sich anpassen oder was kommen die hierher. Ja. Das ist mir dann immer ein bisschen zu billo. So,
ja, ne?
Also
klar,
das muss ja schon nochmal irgendwie, ich muss ja auch ein bisschen bereit sein, mich und meine Verhaltensweisen, Denkweisen und Ansichten auch ein Stück weit zu verändern.
Das ist ja, man gewinnt ja, man kann ja dadurch nur gewinnen. Also es ist ja, du verlierst ja nichts, sondern du gewinnst ja was dazu.
Ja, das ist immer so krass, warum immer so die Hürde der Angst bei vielen Menschen da so vor ist. Ist gut, liegt auch in der Natur des Menschen, was Unbekanntes habe ich erstmal Angst vor, aber das ist dann halt da so ein bisschen merkwürdig. Thema Menschen und dass es cool ist und lieb und nett ist, neue Menschen irgendwie kennenzulernen. Ich habe mir sagen lassen, du fährst einmal im Jahr, machst du eine größere Radtour und besuchst Menschen, die du über, und jetzt weiß ich aber nicht, ob das stimmt, die du auch teilweise so ein bisschen random über Twitter kennengelernt hast.
Richtig, ja.
Hä? Also, wie, erklär mal, warum, wieso, weshalb, wie kommt man denn?
Also, es ist jetzt nicht so entstanden, dass ich gesagt habe, ich fahre jetzt hin, ich suche mir jetzt Leute oder ich mache jetzt eine Radtour und will da, und die besteht darin, dass ich da jemanden besuche, sondern es ist so, ich gucke mir an, was ich so als Ziele mag und entscheide dann, ich fahre gerne halt Rad. Und überlegt dann immer, was könntest du jetzt führen, wo könntest du hinfahren? Als ich angefangen habe damit, das war 2011, ich komme ja aus der Lausitz, da hatte ich dann 2011 gedacht, kannst du ja mal von Hannover mit dem Fahrrad zu deinen Eltern fahren in die Lausitz. 500 Kilometer.
Wo genau in der Lausitz?
Spremberg, Cottbus.
Ja, okay. Ich hatte mal nicht direkt Verwandtschaft, aber so gefühlte Verwandtschaft in Hoyerswerda.
Ja, bin ich geboren in Hoyerswerda.
Ah, siehst du wohl.
Ja. Hoyerswerda kriegen auch die Leute immer einen Schreck, wenn man sagt, man ist geboren in Hoyerswerda.
Ja, das stimmt allerdings.
Aber, ja. Und bin dann halt, hab dann einfach geplant und bin dann innerhalb von 4 Tagen von Spremberg nach von Hannover nach Spremberg gefahren. Und dann ist das so ein bisschen eingeschlafen. Dann habe ich ab und zu mal mit meinem Bruder so kleinere Radtouren gemacht. Oder ein Eiserradweg, also von Cottbus dann hoch an die Ostsee. Oder solche Touren. Und dann hatte ich mit meinem Bruder dann wiederum eine Tour gedacht und hatten gesagt, wir machen den Mainradweg. Verlängert das Wochenende 4 Tage. Und dann dachte ich, es war mir zu wenig. Und dann kam ich auf die Idee, dann fährst du einfach mit dem Fahrrad von Hannover nach Bamberg. Und wenn dein Bruder in Frankfurt wieder in den Zug steigt, fährst du noch von Frankfurt über Mainz nach Köln hoch. Und weil ich über Twitter halt Leute kennengelernt habe, die dann auch in Köln wohnen, habe ich mit denen dann Kontakt aufgenommen und habe gesagt, wie sieht's aus, ich bin da in Köln, könnte ich bei euch übernachten. Und das war dann war das kein Problem.
Ja, okay.
Und als 2020 Corona war und man ja sowieso sich eher separieren sollte, habe ich gedacht, machst du als Urlaub, fährst in deine Lieblingsstadt, fährst du mit dem Fahrrad nach Wien. Hm. Und hab das dann geplant und bin dann gefahren. Und 10 Tage, 1000 Kilometer.
Okay, gut.
Ja, und dieses Jahr war ich, oder letztes Jahr im Sommer, bin ich halt nach Zürich gefahren mit dem Fahrrad, 1500 Kilometer in 15 Tagen. Und da ich dann halt da ja gerne, also ich werde immer gefragt, und wie machst du das? Übernachtest du dann im Zelt? Dann sage ich, zeige ich den Leuten immer Vogel, wenn ich 100 Kilometer gefahren will, dann will ich nicht noch irgendwo ein Zelt aufbauen müssen und dann am Feuer mir eine Dose Ravioli warm machen. Dann bin ich dann schon komfortmäßig so, dass ich dann sage, dann gehe ich ins Hotel. Hm. Und wenn ich halt Leute irgendwo dann auf der Strecke kenne, dann frage ich da an, ob die mich für eine Nacht beherbergen können. Und das ist dann vollkommen problemlos.
Ja, das glaube ich. Aber abgefahren, also kenne das sonst nur, also so die, das sind ja schon ordentliche Touren. Das ist jetzt ja nicht so, komm, ich setze mich mal irgendwie ein bisschen länger aufs Rad, sondern ich setze mich wirklich richtig lange aufs Rad.
Also es sind das, so. Ich sitze dann von... Ich fahre dann meistens zwischen 9 und 10 los und komme dann irgendwann zwischen 16 und 17 Uhr an.
Und fährst auch dann quasi durch, aber mit Mittagspause?
Mit Mittagspause, ja. Okay. Und halt, wenn ich irgendwo nochmal Lust habe, nochmal an, wobei mich dann doch irgendwie, ich dann immer die Sorge habe, dass es immer noch das Drängen, ich muss da ankommen.
Ja.
Dass ich dann doch eher dann doch nicht so genießerisch mache, sondern noch trete.
Okay, weil das wäre jetzt nämlich so die nächste Frage so, ne? Also nutzt du das auch für dich? Du hast gesagt, du kannst sehr gut mit dir selber klarkommen. Mhm. Unterstelle ich dir jetzt einfach mal, dass du ein sehr reflektierter Mensch bist. So. Nutzt du denn auch die Fahrradfahrten, ne, durch die Natur, um einfach mal so ein paar Dinge zu verarbeiten, über ein paar Dinge nachzudenken?
Ja, auf jeden Fall. Das ist.
Machst du die Fahrradtouren auch deswegen, weil du sagst, so, da kann ich das besonders gut, oder ist das einfach so? Nee. Ist jetzt einfach ein zufälliges Match und ich mache die Fahrradtouren, weil ich es geil finde.
Ich mache die Fahrradtouren, weil es irgendwie eine besondere Art ist, irgendwie das Land kennenzulernen und das darüber nachdenken und verarbeiten von irgendwelchen inneren Gedanken ergibt sich dann automatisch, weil man hat ja sonst zu tun auf dem Rad. Also man guckt sich die Landschaft an, muss aufpassen, dass man nicht von irgendwelchen wild gewordenen Autofahrern über den Haufen gefahren wird. Oder hält dann mal an und beobachtet das. Aber ich mache es auch nicht so, dass ich irgendwie wie andere dann irgendwie Kopfhörer auf habe und irgendwie Podcast höre oder so, sondern ich bin da wirklich
in der Situation drin.
Ja. Das eine ergibt sich aus dem anderen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich muss jetzt was verarbeiten, selbst wenn ich mich aufs Rad, sondern das kommt einfach so.
Okay, das ergänzt sich dann ganz gut. Okay. Ja, weil ich musste, wir hatten mal, das ist aber auch jetzt mittlerweile schon wieder 5 Jahre, glaube ich, her, jemanden bei uns zu Gast, der ist aus Flensburg, wo ursprünglich herkommt, losgefahren. Mhm. Und ist mit dem Rad runter bis nach Rom und ist dann halt auf dem Weg bei uns in Hannover angehalten, hat bei uns dann auch eine Nacht gepennt, also im Prinzip genauso wie du. Und dann ist er von Rom nach Neuseeland geflogen und ist in Neuseeland 8 Monate durchs Land gefahren mit dem Fahrrad und hat dann halt überall irgendwie gepennt. So, deswegen fand ich das irgendwie...
Ist spannend. Ne, also ich kann es nur empfehlen, wenn man wirklich das Land auf eine ganz andere Weise kennenlernt. Also ich bin noch... Also fährst dann durch Gegenden und dann, wenn du irgendwann später mal im Zug sitzt und dann irgendwie nach München oder Stuttgart fährst, denkst du, ah ja, da bin ich damals... Mhm. Hier lang gefahren und habe ganz schön geflucht, weil es doch manche Ecken Deutschland hügeliger sind, als man es annimmt. Also jetzt die Tour Hannover-Zürich, wie gesagt 1500 Kilometer, das waren dann insgesamt irgendwie über 8000, knapp 9000 Höhenmeter, die ich in den 14 Tagen gefahren bin.
Also fit bist du,
würde
man sagen.
Ja, bin ich. Ich bin auch meinen ersten, hab mich mal für einen Halbmarathon angemeldet und bin den ohne jegliches Training gelaufen, sondern bin angemeldet und losgelaufen.
Bist du jetzt auch beim Hannover-Marathon auch mit dabei?
Nee.
Schade eigentlich.
Weil, wie gesagt, ja.
Ach ja, stimmt, dann vorbei, 88.
Ja.
Okay. Aber oder nee, warte mal, wenn die Folge ausgestrahlt ist, dann ist er schon 88. Ja. Das heißt, okay, alles Gute nachträglich quasi, vorträglich, ohne jetzt Pech zu... Weißt du so? Okay, gut. Also alles Gute an Clemens Papa. Das wollte ich damit sagen.
Gebe ich gerne weiter.
Dankeschön. Lass uns doch mal kurz ein bisschen auf die Arbeit der Lotto-Sport-Stiftung eingehen und das vielleicht nochmal so ein bisschen erklären, warum jetzt eine Stiftung nur für Sport und Integration Gelder gibt, wo die Gelder herkommen.
Ja.
Das ist nämlich, also habe ich immer so das Gefühl, gerade auch so im Bekannten- und Freundes- und Familienkreis, wenn man sagt, so, naja, ich arbeite beim Sportverein, wir stellen da mal einen Antrag, da haben wir uns ein bisschen Gelder, um das zu machen, Lotto-Sport-Stiftung, was hat Lotto-Spielen jetzt mit Sport zu tun und warum? Verstehe ich nicht.
Ja.
So. Kannst du das einfach mal versuchen, so ein bisschen zu vereinfachen? So.
Das ist, kann ich machen. Wie gesagt, die Lotto-Sport-Stiftung ist eine Stiftung des Landes Niedersachsen. Das heißt, die ist vom Land Niedersachsen gegründet worden im Jahr 2009. Da gab's, es gab zwei andere Stiftungen, die Niedersächsische Sportstiftung, eine Gründung vom Landessportbund, und die Niedersächsische Lotto-Stiftung, eine Gründung von Lotto in Niedersachsen und vom Land. Und dann gab es eine Stiftungsreform und dann wurden die beiden Stiftungen aufgelöst und es wurde gesagt, wir gründen eine neue Stiftung, die sich allein den Themen Sport und Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte widmet. Wir haben dann noch Schwesterstiftungen wie die Bingo Umweltstiftung, die sich dem Umweltschutz und der Entwicklungszusammenarbeit widmet, und die Stiftung Niedersachsen, die sich Kultur und Wissenschaft widmet. Und dann wurde gesetzlich festgelegt, halt, wie die Stiftung finanziert. Also Stiftungen werden ja angelegt, die haben Vermögen und aus dem Vermögen müssen sie Erträge erwirtschaften, mit dem sie mit den Erträgen dann ihren Satzungszweck erfüllen. Mhm. Unsere Satzungszwecke sind die Förderung des Sports und die Förderung der Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte. Und wir haben auch ein Vermögen, das sind die beiden alten Vermögen der Vorgängerstiftung. Aber bei uns ist gesetzlich geregelt, dass wir zum einen Geld vom Land bekommen, sogenannte Finanzhilfe in Höhe von etwa 1 Million Euro pro Jahr, und wir sind Destinatär der Glücksspirale. Das heißt, Glücksspirale in Niedersachsen ist eine Lotterie von Lotto Niedersachsen, und Lotto Niedersachsen ist gesetzlich verpflichtet, 25% der Erträge, die die machen, mit dieser der Glücksspirale an gemeinnützige Zwecke abzugeben. Diese 25% werden auf 4 gemeinnützige Träger verteilt, und einer der Träger sind wir, und wir bekommen dann da im Jahr etwa 2 bis 2,5 Millionen Euro. Hm. Und diese 3 bis 3,5 Millionen Euro schütten wir dann halt aus in den Sport und in die Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte. Und warum wir gerade das fördern, ist halt, jede Stiftung hat eine Satzung, wo festgelegt ist, wie die Stiftung aufgebaut ist, was sie macht, welche Zwecke sie fördert, und das sind bei uns halt die Zwecke. Deshalb fördern wir den Sport und die Integration.
Okay, und das ist aber auch Teil des Sportfördergesetzes quasi in Niedersachsen. So, das muss man ja auch nochmal erklären, dass man das hier in Niedersachsen hat.
Ja.
Dass das in anderen Bundesländern, ich glaube, Niedersachsen ist das einzige Land, wo das so der
Fall
ist.
Ne? Es gibt andere Sportstiftungen, es gibt die NRW-Sportstiftung oder die Sporthilfestiftung Hessen. Hm. Da ist das auch geregelt, aber die fördern dann halt nur fördern halt nur den Sport und dann ausgeprägt den Leistungssport. Die Kombination, wie sie bei uns ist, mit Sport und Integration, ist einmalig in Deutschland. Ja,
genau. Na, und wie du es auch schon am Anfang gesagt hast, kann ja jeder Verein wirklich Anträge stellen. Richtig. Und sei das jetzt, ich weiß gar nicht, was ich das letzte Mal bei euch beantragt habe, das war über 3.000 Euro, ist aber auch schon zig Jahre her, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Das war, glaube ich, auch für, weiß ich nicht mehr.
Für ein TKH?
Für ein TKH, ja. Nee, kriege ich gerade nicht mehr hin, aber es können ja zum Beispiel auch keine kleineren Vereine, wenn sie sich einen Vereinsbus anschaffen wollen, können sie bei euch einen Förderantrag stellen.
Richtig, also wir haben ja verschiedene Förderprogramme, die für den Sportverein zur Verfügung stehen. Da ist zum einen das erfolgreichste Programm, was wir seit 2009 haben. Das ist Mobilität in den Regionen. Da geht es um die Anschaffung von Vereinsbussen. Da können bis zu 25% der Anschaffungskosten gedeckelt bei 5.000 Euro gefördert werden. Dann gibt es Sport vor Ort, wo wir kleinere Maßnahmen von Sportvereinen fördern mit bis zu 3.000 Euro, also 50% der Anschaffungskosten gedeckelt bei 3.000 Euro. Das kann, wenn ein Turnverein ein neues Sportgerät braucht oder wenn eine neue Sportabteilung gegründet werden soll, Oder wenn
ich glaube, wir haben das für, als wir da unser Baby- und Yoga-Zentrum aufgemacht haben.
Ja.
Ich glaube, da brauchten wir relativ viel neues
das
Zeug.
Das war eine 5000er Förderung.
Ja, genau.
So, das war unser letztes gemeinsame größere Projekt.
Ja, ja, genau. Ach, siehst du, irgendwas war.
Ja. So. Dann haben wir Meisterschaften und Wettbewerbe, was ein Projekt, ein Programm ist, was es jetzt seit 2 Jahren gibt, wo es einmal wo Vereine Geld beantragen können für die Durchführung von Meisterschaften und Wettbewerben, als auch für die Teilnahme an Meisterschaften und Wettbewerben.
So wie der OSC das jetzt gemacht hat?
Wie der OSC das jetzt gemacht hat
mit dem Final Four. Warum sagen wir das? Weil wir Pokalsiegerin geworden sind.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja. So, Playoffs, aber ne,
Double. Double.
Ja, genau, wir brauchen das Double. Alles andere wäre eine Enttäuschung.
Ja, das wissen wir ja dann, wenn die Folge veröffentlicht
wird. Zumindest auch, weil die erste Runde bestanden
haben. Ja.
Wovon ich natürlich fest ausgehe.
Dann haben wir das Programm Freiwillige Vor, wo es um die Stärkung des ehrenamtlichen Engagements in Sportvereinen geht. Dann hatten wir letztes Jahr Herzsicher, wo wir zusammen mit der Björn-Steiger-Stiftung Sportvereine die Anschaffung von Defibrillatoren und die Ausbildung an den Defis unterstützt haben, was mega erfolgreich war. Jetzt haben wir im Moment Hauptamt Ready laufen, wo es um
mit Clubtalent,
wo es um die Stärkung der Hauptamtlichkeit in Sportvereinen geht. Das läuft auch sehr gut.
Wie sind da so eure Erfahrungen? Sorry, also ich frage jetzt mal nach, weil ich Clubtalent vorher auch über Instagram schon verfolgt habe und auch, also komme ja auch vom Dorf und aus kleineren Vereinen und versuche auch immer irgendwie zu sagen, so Leute, wenn wir oder wenn der Verein hier auch in 20 Jahren noch da sein soll, dann müssen wir jetzt langsam mit Hauptamt gehen, deswegen ansonsten haben wir ein Problem
irgendwie. Richtig.
Das geht nicht. So, und wie ist da jetzt so eure Erfahrung mit dem Start mit Clubtalent?
Es ist, soweit ich es mitbekommen habe, ich muss sagen, ich stecke da nicht so ganz drin, weil das meine Kollegin macht, Frau Heidi Sekt. Aber die ist da sehr engagiert und ist auch, glaube ich, mit dem Outcome bis jetzt sehr zufrieden und ist auch sehr dahinter und arbeitet da auch eng mit Clubtalent zusammen, mit Marte Loritz, die das da macht. Und das ist wirklich eine gute Sache.
Also ne, Hinweis an diverse kleinere Vereine, das gerne auch mal zu nutzen. So.
Richtig.
Und ich kann jetzt auch nur aus Erfahrung sagen, aber gut, ich mache das hier halt auch hauptberuflich. Ich habe ein bisschen Zeit, mich hinzusetzen und mich mal durch irgendwelche Antragsmodalitäten durchzulesen. Und mache das ja aber auch mal bei größeren Sachen, wenn jetzt, keine Ahnung, Leuchtmittelerneuerung oder größere Veranstaltungen, keine Ahnung, da gibt es ja Richtlinien, der Christian Rappel. So, das ist bei der Lotto Sportstiftung, ohne jetzt hier großartig schleimen zu wollen, ist das ja nicht so.
Nee.
So, wie würdest du das denn einschätzen auf einer Skala von 1 bis 10, wie kompliziert ist es bei euch, einen Antrag zu stellen? 1 ist Billo, 10 ist, ach du Scheiße, ich brauche 10 Doktortitel.
Ja, also für Leute, die das hauptamtlich machen, die da sich mit Antragstellung auskennen, dauert es 15 bis 20 Minuten, so einen Antrag bei uns zu stellen. Für Ehrenamtliche, die das noch nie gemacht haben, ist es nicht so einfach, aber dafür nehmen wir an die Hand. Also wir machen ja zum einen, fahren wir ja ins Land und machen Beratungsveranstaltungen. Also wenn die Kreissportverbünde sagen, wir wollen jetzt hier mal die Lotto Sportstiftung bekannt machen, dann können die eine Veranstaltung organisieren, ihre Vereine da einladen und dann kommen wir da hin und erklären einen Abend lang, wie man bei uns Geld bekommt. Genau das Gleiche ist mit Antragstellern, steht auch bei uns auf der Seite, wir haben einen YouTube-Kanal, wo das alles bei uns erklärt wird. Es einfach gucken, Lotto Sportstiftung, passt da was? Wenn eine Idee ist, dass es passt, anrufen, fragen. Und dann erklären wir das. Und die Antragstellung, wenn man das würde ich jetzt mal von 1 bis 10, würde ich mal sagen, ist eine 4-5, wenn man es so.
Ja, natürlich. Ja, auf 5 hätte ich jetzt auch geschätzt, weil ne, auch.
Es ist natürlich abschreckend dann erstmal irgendwie, wenn du so ein Vorsitzender eines Dorfvereins bist und seit 55 Jahren der Vorsitzende bist, weil du niemand anderen findest. Und dann.
Wobei man ja auch fairerweise sagen muss, manchmal ist das ja auch ein hausgemachtes
Problem. Ja, natürlich. Das ist unbenommen. Ja. Und dann willst du einen Antrag stellen und bist froh, wenn du mit deinen Enkeln über WhatsApp kommunizieren kannst. Dann kann das natürlich abschreckend sein. Aber dafür sind wir ja dann da, um den Leuten das zu erklären. Und manchmal, wenn es wirklich gar nicht geht, dann ist es auch schon mal so, dass wir dann sagen, kommen Sie vorbei, wir führen es gemeinsam aus.
Ja, okay.
Aber die meisten schaffen es dann auch ohne. Das ist ein halbes Prozent von den Von den 1400 Anträgen, die wir jedes Jahr bekommen.
Ja, 1400 Anträge.
War es letztes Jahr.
Wie viel bewilligt ihr davon so?
Letztes Jahr waren es etwa 800 Projekte, die wir bewilligt haben.
Woran lag es, dass die anderen 600 nicht bewilligt wurden?
Schlechte Anträge, passte nicht in den Satzungsbereich oder waren nicht unsere Förderschwerpunkte oder auch schlicht zu wenig Geld.
Okay.
Weil wir sind eigentlich immer überzeichnet, wir haben immer die Nachfrage nach Geld ist immer höher als das, was wir ausschütten können.
Na, das finde ich nämlich, ich frage da so durch nach, weil man das ja auch mal erklären muss, weil viele sich dann ja mal davon abgeschreckt fühlen, so, ne? Also gerade auch Ehrenamtliche, die einen Antrag stellen, der wird dann abgelehnt und das ist, ja, dann brauche ich mir die Arbeit ja gar nicht machen, so dass das ja nicht aus Jux und Dollerei passiert, sondern dass man das große Ganze sehen muss. Also ihr seid jetzt ja auch nicht böse, weil er es toll findet, das zu sein, sondern ihr lehnt die Dinge ab, weil das ja in der Regel einen vernünftigen Grund hat.
Richtig, manchmal kommen auch Anträge, da bekommst du einen Antrag am Mittwoch eingereicht für die Durchführung einer Meisterschaft, die am Freitag beginnt.
Ja, Clemens, wir müssen auch ein bisschen flexibler sein hier.
Ja, also, das ist ja, man hat ja auch sonst nichts zu tun.
Nee, natürlich nicht. Hey, wenn der Antrag reinkommt, wichtig.
Ja.
Sofort machen, bitte.
Ja, ja. So. Nee, aber das dann halt auch, oder manchmal passt es dann einfach nicht, weil die Anträge dann schlecht sind, weil dann nur steht, wir brauchen ein Pauschenpferd. Ja, schön.
Ja. Wofür? Warum?
Wieso? Ja, richtig. Das ist zum Beispiel das, was ich auch immer sage in Beratungen. Sie müssen eigentlich die 6W-Fragen beantworten können, wenn Sie bei uns einen Antrag stellen. Erstens, wer sind Sie? Zweitens, was macht Sie zum geilsten Verein Niedersachsens? Drittens, was wollen Sie tun? Warum wollen Sie das tun? Wie wollen Sie das tun? Und was wollen Sie damit erreichen? Und wenn Sie die Fragen gut beantworten können, dann ist da schon mal ein erster Schritt getan.
Also eigentlich ist das machbar. Und ich auch jetzt hier nochmal so, ich meine, Clemens, wir haben uns mal gesehen auf Veranstaltungen, aber jetzt auch nicht großartig miteinander geredet. Clemens ist ein sehr sympathischer Typ. Also ihr könnt Clemens auch gerne anrufen und einfach mal nachfragen und auch die ganzen anderen KollegInnen, die da in der Lotto-Sport-Stiftung rumlaufen. Herzlichste Einladung, das dort anzufragen und anzufordern, was ihr gerne umsetzen wollt.
Das ist unser Job dazu. Dazu sind wir da. Deshalb gehört das einfach mit dazu.
So, und guck mal, jetzt, je nachdem, wie viele Leute das hören, jetzt wissen das ja noch mal ein paar Leute mehr.
Ja.
Und wenn ihr dann ein bisschen mehr zu tun habt, ist das ja erstmal ein gutes Zeichen.
Richtig.
So, also je mehr Anträge reinkommen, desto mehr Leute wissen ja, dass da was.
Je mehr gute Anträge.
Je mehr gute Anträge kommen, genau. Ja. Also jetzt keine Scheiße hinschreiben.
Richtig.
Es muss sinnvoll sein.
Es muss sinnvoll sein. Es muss gut begründet sein.
So, das sollte man ja wohl hinkriegen. Clemens, vielen, vielen lieben Dank.
Bitte sehr.
Dass du da warst. Auch mal einfach so ein bisschen, immer so, erst reden wir mal darüber, dann darüber und dann über das Fahrradfahren, über die Stiftung. War für mich ein sehr angenehmes Gespräch. Hoffe, dass wir uns in den nächsten Wochen, Monaten, vielleicht schreibe ich auch nochmal einen Antrag dieses Jahr, mal gucken.
Mach.
Ich habe jetzt ja die 6W-Fragen nochmal gehört für mich. Ne? Jetzt,
nochmal nachhören.
Wehe, du lehnst ihn ab.
Ja, mal gucken.
Okay, ihr Lieben, wie gesagt, meldet euch bei der Lotto Sport Stiftung, wenn ihr coole Projektideen habt und einen guten Antrag geschrieben habt und dann kriegt man da was hin.
Sehr schön, vielen Dank.
Bis dann, Leute. Ciao.
Tschüss.